Nachdem Shinichi zwei oder drei weitere Fragen beantwortet hatte, schlug er vor: Heute haben wir einige Dias mitgebracht, die zeigen, was die Sokagaka in Japan macht. Wollen wir uns die einmal ansehen? Shinichi hatte Jugendabteilungsleiter Eisuke Akizuki, der auch als leitender Redakteur der Seikyo Shimbun tätig war, um die Vorbereitung einer Dia-Show gebeten. Er wollte den so weit von Japan entfernt lebenden Mitgliedern zeigen, mit welchem neuen, dynamischen Rhythmus die Sokagakai voranschritt. Während Akizuki die Dias zeigte und kommentierte, schloss sich Shinichi den anderen Leitern aus Japan an, um auf der Basis ihrer Vorschläge die Leiterernennungen für den neuen Bezirk zu besprechen. Vize-Generaldirektor Kyoshi Chujo und die anderen Leiter, die Shinichi begleiteten, schlugen vor, dass Yumiko Nagata, die die Verbindung mit dem Auslandsbüro in Japan hielt, die Leiterin der junge Frauenabteilung des neuen Bezirks werden sollte. Dann hatten sie sich auf den jungen Mann, der als Fahrer und Reiseleiter bei ihrer Inselrundfahrt gedient hatte, als Bezirksleiter der jungen Männerabteilung geeinigt. Doch sie konnten sich nicht entscheiden, wer die Verantwortung für den Bezirk und wer für die Frauenabteilung übernehmen sollte. Als Shinichi das hörte, reagierte er gleich. »Bitten wir doch Riki darum, Bezirksleiter zu werden. Er spricht fließend Englisch. Da wahrscheinlich in Zukunft immer mehr Nicht-Japaner mit der Ausübung dieses Glaubens beginnen werden, werden Englischkenntnisse zu einer wichtigen Voraussetzung. Auch macht Rikis bitterer Kampf, seine Zerrissenheit zwischen den widersprüchlichen Loyalitäten zu Japan und den Vereinigten Staaten während des Krieges, ihn zum idealen Kandidaten, um hier auf Hawaii einem wahrhaftigen Schmelztiegel der Völker an der Spitze zu stehen. Außerdem besitzt er einen liebenswürdigen Charakter.« Die anderen schienen gegenüber Shinichis Vorschlag etwas unschlüssig, konnten aber keine Alternative anbieten. »Was ist mit der Bezirksleiterin für die Frauenabteilung?« fragte Katsuki Ohara, Leiterin der Frauenabteilung des Sokagakai. Riki sagte, dass seine Frau Bezirksleiterin in Japan ist und dass er sie bitten wird, bald zu ihm nach Hawaii zu kommen. Nicht wahr? Warf Shinichi ein. In diesem Fall sollten wir sie, wenn sie hier ankommt, darum bitten, die Bezirksleiterin der Frauenabteilung zu werden. Ich glaube, es wird kein Problem damit geben, wenn die Position bis dahin unbesetzt bleibt. Es gibt wirklich keinen Grund, etwas zu übereilen. Nach der Dia-Vorführung kündigte Shinichi die Gründung des neuen Bezirks an. Heute möchte ich hier auf Hawaii einen neuen Bezirk bilden. Sind Sie alle damit einverstanden? Einen Augenblick lang waren alle wie vom Donner gerührt. Aufgrund der geringen Anzahl von Mitgliedern, die auf Hawaii lebten, hatte niemand im Traum daran gedacht, dort könnte jetzt ein Bezirk entstehen. Hawaii besitzt aufgrund seiner geografischen Lage eine besondere Bedeutung für die weltweite Verbreitung von Nichiren Daishonins Buddhismus, fuhr Shinichi fort. Außerdem wird es ewig in den Annalen von Kosenrufu als jener Ort leuchten, wo der erste Schritt der weltumspannenden Reise stattfand, den die Sokagakai für den Weltfrieden unternimmt. Aus diesem Grund und um der Zukunft willen möchte ich gerade hier auf Hawaii einen Bezirk gründen. Als Shinichi das sagte, brachen die Mitglieder schließlich in fröhlichem Beifall aus. »Ich möchte Riki bitten, Ihr neuer Bezirksleiter zu werden. Sind Sie alle damit einverstanden?« Der Beifall im Raum zeigte klar die Begeisterung dafür. Doch niemand war überraschter als Hiroto Hirata selbst. »Ich soll Bezirksleiter werden?« fragte er. »Ich weiß nicht, ob ich solch einer großen Verantwortung entsprechen kann. Ich weiß wirklich gar nichts über den Glauben.« »Ja, ich möchte Sie bitten, Bezirksleiter zu werden,« wandte sich Shinichi an den offensichtlich verblüfften Hiroto Hirata. »Zu Anfang wissen Sie vielleicht nicht, was zu tun ist, aber das können Sie im Laufe der Zeit lernen. Was Sie vor allem brauchen, ist eine starke Entschlossenheit, jedem im Bezirk dabei zu helfen, glücklich zu werden. Sie sollten auch versuchen, ein Mensch zu werden, mit dem jeder sprechen will und kann, und stets daran denken, wie sie jedem Einzelnen ermöglichen können, sein Potenzial hervorzubringen. Von jetzt an wird sich die Organisation auf Hawaii in dem Maße entwickeln, wie sie aufrichtig beten und die Initiative ergreifen. All ihre Bemühungen werden sich in ihren eigenen Nutzen und ihr Glück verwandeln. Ihr Namensvetter, Rikidōsan, ist der stärkste Ringer der Welt. Ich hoffe, dass Sie, Riki, kein geringerer Meister darin sein werden, den stärksten und schönsten Bezirk der Welt aufzubauen. Ich freue mich schon auf Ihre Erfolge. Ja, entgegnete Hiruto Hirata. Ihn schauderte beim Gedanken an das Gewicht seiner neuen Verantwortung, aber Shinichis Worte riefen ganze Wellen des Mutes hervor, mit denen er seine Furcht besiegen konnte. Seine Augen glänzten vor Tatendrang und Kampfgeist. Im selben Augenblick stand ein junger Mann auf. Es war Toni Harada. »Sensei«, sprach er, »es tut mir leid, aber für mich wird es spät. Bitte entschuldigen Sie mich, aber ich muss mich auf den Weg machen.« »Harada, Sie verlassen uns schon wieder?« sagte Shinichi mit einem warmen Lächeln. »Ja, mein Flugzeug zurück zur Insel Hawaii geht bald.« »Ach so«, erwiderte Shinichi, »ich werde Sie nie vergessen, solange ich lebe. Übrigens hatte ich daran gedacht, Sie zu bitten, der Gruppenleiter für die jungen Männer zu werden. Sind Sie damit einverstanden?« »Ja, gerne!« In Japan ist so ein Gruppenleiter in der Regel für ungefähr 100 Mitglieder verantwortlich. Sie haben zu Anfang keine Mitglieder, sind aber trotzdem Gruppenleiter. Auf der Grundlage dieses Bewusstseins wird Ihnen die Aufgabe zufallen, durch eigene Bemühung eine Gruppe aufzubauen. Das ist der wahre Weg der Soka Gakkai. Präsident Tode hat einmal gesagt, »Junge Leute, steht alleine auf. Ein zweiter wird bestimmt erscheinen. Und bald wird ein dritter folgen.« Sich mit diesem Geist zu bemühen, heißt, ein echter Jugendlicher der Soka Gakkai zu sein. Ich werde aufmerksam aufpassen, wie sie von nun an leben und kämpfen. Jetzt und 10, 20 und 30 Jahre in der Zukunft. Lasst uns im Leben siegen. Ich hoffe innig, Sie schließen sich mir an. Lassen Sie sich bitte niemals durch Ihre eigenen Schwächen besiegen. Ja, ich werde mein Bestes tun. Haradas Gesicht strahlte Entschlossenheit aus. Gut, dann geben Sie bitte gut auf sich acht. Vielen Dank und auf Wiedersehen, rief Shinichi, als Harada sich verabschiedete. Nachdem Shinichi Yamamoto die neu ernannten Leiter vorgestellt hatte, sprach er zum Schluss mit kraftvoller Überzeugung. Sie denken vielleicht, dass Hawaii und Japan durch eine große Entfernung voneinander getrennt sind. Doch in Wirklichkeit liegen sie nur einen Steinwurf weit auseinander. Sie liegen gleich nebeneinander. Heutzutage kann man in Japan in ein Düsenflugzeug steigen und ganze 7 Stunden später hier ankommen. Anstatt sich traurig und einsam zu fühlen, sammeln Sie also bitte schnell Glück an, sodass Ihre Lebensumstände es Ihnen gestatten, Japan zu besuchen, wann immer Sie möchten. Auch ich werde bestimmt bald wiederkommen. Ich werde Hawaii immer wieder besuchen. Hier ist ein Paradies, ein Land des ewigen Sommers. Das Meer und die Blumen sind wunderschön. Alle Menschen auf der ganzen Welt träumen von Hawaii. Doch die Vergangenheit von Hawaii strömt keineswegs über vor Glück. Besonders die Menschen japanischer Herkunft besitzen eine traurige und schmerzvolle Geschichte. Aber sie alle sind hier, um dieses Schicksal zu verändern. Als Kinder des Buddha hat jeder von ihnen eine Aufgabe von unermesslichem Ausmaß. Werden Sie bitte mit dieser Aufgabe und mit Stolz in Ihrem Herzen zu hervorragenden Bürgern, denen alle Vertrauen schenken. Die Liebe und die Achtung anderer zu gewinnen, führt zur Verbreitung des Buddhismus. Gerade dies macht die Kosen-Rufo-Bewegung aus. Ich bete dafür, dass Sie eine große Blume des Glücks prachtvoll hier in diesem herrlichen Paradies erblühen lassen. Das nächste Mal werde ich Sie in Japan treffen. Für die Reise nach Hawaii waren die meisten Mitglieder damals wochenlang mit dem Schiff unterwegs gewesen. Folglich hatte sich in ihnen der Eindruck festgesetzt, an einem abgelegenen Ort zu leben, den ein unermesslicher Ozean von Japan trennte. Viele litten unter Heimweh und konnten Japan nicht vergessen. Doch Shinichis Ermutigung, dass sie nur einen Steinwurf weit entfernt seien, hatte ihre Sichtweise völlig verändert. Wer sich seiner Aufgabe bewusst ist, ist stark. Wer für seine Aufgabe lebt, ist schön. Die Mitglieder fühlten sich, als hätte ihnen jemand eine Binde vor den Augen genommen. Nun fanden sie es sogar merkwürdig, dass sie bis dahin so sehr unter Gefühlen der Einsamkeit und Isolation gelitten hatten. Die Berge und das Meer von Hawaii, die noch Augenblicke zuvor von Düsterkeit und Verzweiflung überschattet waren, schienen jetzt ganz hoffnungsvoll zu strahlen. Die Situation und die Lebensumstände der Mitglieder hatten sich nicht im geringsten verändert. Aber es bestand kein Zweifel, dass sich etwas nicht Greifbares verwandelt hatte. Diese unsichtbare Verwandlung in der tiefsten Tiefe ihres Lebens würde schließlich zu einer Veränderung ihrer gesamten Lebensumstände führen. Shinichi schüttelte jedem die Hand und verließ den Versammlungsort. Innerlich betete er dafür, dass jede und jeder seiner geschätzten Freunde, allesamt Kinder des Buddha, ein Leben voller Glück führen würde. Aus dem Autofenster konnte er sehen, wie die Strahlen der untergehenden Sonne das Meer scharlachrot färbten. Ein wunderschöner Anblick, mit Worten nicht zu beschreiben. Tony Harada beobachtete den strahlend roten Sonnenuntergang aus dem Fenster des Flugzeugs, das ihn zur Insel Hawaii zurückbrachte. Auch in seinem Herzen brannte eine rot leuchtende Flamme der Entschlossenheit. »Ich lasse mich nicht mehr von meiner eigenen Schwäche besiegen«, dachte er. »Ich bin ein junger Anführer des Buddhismus, ein Leiter der junge Männerabteilung der Soka Gakkai.« Während er über seine Aufgabe nachdachte, für Kosen Rufo auf Hawaii zu leben, kam ihm der verschlungene Pfad in den Sinn, dem er während seiner gut 20 Lebensjahre gefolgt war. Tony Harada hatte seine Kindheit in Yokohama in Japan verbracht. Sein Vater, ein Japan-Amerikaner der zweiten Generation aus Hawaii stammt, starb an Tuberkulose, als Tony eben 4 Jahre alt war. Der Tod seines Vaters stürzte die Familie in den Abgrund der Armut, und als Tony die 2. Schulklasse besuchte, ließ man ihn adoptieren. Für seine Familie bedeutete das, dass es einen hungrigen Mund weniger zu füttern gab. Von da an kam er zu ständig wechselnden Pflegefamilien. Die Familien, bei denen er lebte, nutzten ihn stets als zusätzliche Arbeitskraft und zwangen ihn zu Aufgaben wie Babysitten, Wasserpumpen oder Holzhacken. Er musste sich plagen und abmühen, obwohl er sich ständig hungrig und erschöpft fühlte. Weit schlimmer jedoch waren für ihn die Schikanen der anderen Kinder, die ihn wegen seines englischen Vornamens amerikanischer Waisenjunge nannten. Mehrere Male bewarfen sie ihn mit Steinen. Er bedauerte seinen eigenen Namen und grollte seiner Mutter, die ihn fortgeschickt hatte. Nachdem Harada die Mittelschule abgeschlossen hatte, nahm er eine Stelle auf einem Fischerboot an, eine Arbeit, die stets mit Gefahr verbunden war. Im Herbst 1954, als Harada 17 war, geriet er in einen extrem starken Sturm, den Taifun Nummer 15. Dieser Sturm hatte die Toyamaru-Fähre, die zwischen der japanischen Hauptinsel Honshu und der nördlichsten Insel Hokkaido verkehrte, untergehen lassen. Über 1100 Personen ertranken oder blieben vermisst. Haradas Fischerboot wurde wie ein Blatt auf den tosenden Wellen hin und her geworfen, und die gesamte Mannschaft rechnete damit, sterben zu müssen. Mit der Todesangst im Nacken kam ihm auf einmal folgender Gedanke. Wenn er sicher an Land zurückkehren sollte, würde er seine Stelle auf dem Fischerboot aufgeben und versuchen, seine Mutter zu finden. Nachdem er mit knapper Not dem Tode entronnen war, kündigte Harada und traf seine Mutter wieder, die er seit fast 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Obwohl er keinerlei mütterliche Liebe oder Wärme von ihrer Seite empfinden konnte, beschloss er, eine Zeit lang mit ihr zusammenzuleben. Nachdem er ungefähr 1 Jahr bei seiner Mutter verbracht hatte, besuchte er das Haus in Yokohama, wo er als Kind gelebt hatte. Er wollte nicht nur das Haus sehen, sondern auch versuchen, eventuelle schwache Erinnerungen an seinen Vater, die vielleicht noch tief in seinem Gedächtnis verborgen waren, wieder aufleben zu lassen. Als er zu dem Haus kam, empfing ihn eine Frau. Sie konnte sich deutlich an die Zeit erinnern, als sie das Haus gekauft hatte, und sie entsann sich auch an Toni, als er noch ein Kleinkind war. Die Frau lächelte Toni Harada freundlich zu. »Du bist also der kleine Toni«, sprach sie und bat ihn liebenswürdig herein. Es stellte sich heraus, dass die Frau Mitglied der Sogagakai war, und von ihr erfuhr er zum ersten Mal von Nichiren Daishonins Buddhismus. Ihn nahm besonders die Vorstellung gefangen, dass man sein Schicksal oder Karma ändern könnte. Die Warmherzigkeit der Frau und ihre aufrichtige und überhaupt nicht gönnerhafte Art, wie sie zu ihm sprach, drangen tief in sein widerspenstiges Herz. Er entschied sich, den Glauben anzunehmen und begann, als Mitglied der Junge Männerabteilung an Aktivitäten teilzunehmen. Eines Tages fand er unter den Habseligkeiten seiner Mutter eine Postkarte, die anscheinend vom älteren Bruder seines Vaters stammte. Dadurch erfuhr er, dass er einen Onkel hatte, der auf Hawaii lebte. Er schrieb einen Brief und erhielt Antwort. Sein Onkel fragte, ob er Lust hätte, nach Hawaii zu kommen und dort zu arbeiten. Harada hätte sich nichts Besseres wünschen können. Es gab nichts, was ihn in Japan hätte halten können. Als er schließlich einen Reisepass erhielt und der Tag seiner Abreise nach Hawaii feststand, besuchte er mit seinem Leiter, der Junge Männerabteilung, die Gakkai-Zentrale. Dort traf er den damaligen Stabschef der Jugendabteilung, Shinichi Yamamoto, der ihm zu seinem Umzug ins Ausland gratulierte. Das lag 2 Jahre zurück. Gleich nach seiner Ankunft auf Hawaii begann Harada, in der Lebensmittelgroßhandlung seines Onkels zu arbeiten. Es war eine anstrengende Beschäftigung, er musste von morgens bis nachts fast ohne Pause arbeiten. Sein Entschluss, seine buddhistische Ausübung auf Hawaii beizubehalten, wurde schnell schwächer. Die Frau, die ihn mit der Sogagakai bekannt gemacht hatte, schickte ihm regelmäßig jede Ausgabe der Seikyo Shimbun und er bekam auch Briefe von seinem Leiter der Junge Männerabteilung aus Japan. Dies waren die einzigen Dinge, die seinen Glauben aufrechterhielten. Durch die Zeitung und durch einen Brief seines Leiters erfuhr er, dass der Präsident der Sogagakai und andere Leiter Hawaii besuchen würden. In dem Brief stand, dass Harada ganz sicher den Präsidenten und dessen Begleiter treffen sollte, denn dies würde sich zweifellos als eine wichtige Begegnung erweisen, mit einem starken Einfluss bis ans Ende seiner Tage. Shinichi hatte Harada in Japan ermutigt, doch hier auf Hawaii hatte er Schwierigkeiten, überhaupt Gongyo zu machen. Er dachte, es sei unentschuldbar, wenn er nicht wenigstens Shinichi bei dessen Ankunft begrüßen würde. Er drängte seinen Onkel, ihm für kurze Zeit freizugeben, und flog von der Insel Hawaii zum Flughafen von Honolulu, um Shinichi dort zu empfangen. Nun, als Harada darüber nachdachte, wie er seinen Glauben ausgeübt hatte, seit er nach Hawaii gekommen war, schämte er sich. Er dachte, Sensei gab sogar einem Kerl wie mir eine Medaille zum Gedenken an seine Amtseinführung. Ein starkes Gefühl der Freude kam tief in seinem Inneren auf. Junge Leute müssen alleine aufstehen. Ich werde kämpfen. Eine frische Entschlossenheit erfüllte sein Herz. Er war nicht allein. Es war ein Gefühl, das alle teilten, die an jenem Tag zu Leitern ernannt worden waren. An jenem Abend kamen die frisch ernannten Bezirksleiter in Shinichis Hotel. Nach der Versammlung hatte sich Shinichi Yamamoto extrem müde gefühlt, doch nun bemühte er sich umso mehr, den neuen Leitern Führung und Ermutigung zu geben. Ein neu gepflanzter Setzling wird rasch verdorren und absterben, wenn man ihn nicht wässert und nährt. Daher sparte Shinichi keine Mühen und legte sein Herz und seine Seele in die Nahrung, die nötig war, damit der Setzling des neuen Hawaii-Bezirks kräftig gedieh. Insbesondere nahm er sich bis spätabends Zeit, um den neuen Bezirksleiter Hiroto Hirata zu ermutigen. Hirata und er gingen hinaus auf die fast verlassene Hotelterrasse. Shinichi gab Hirata Ratschläge und neue Betrachtungsweisen zu allem Möglichen, von persönlichen Angelegenheiten bis zur Leitung der Organisation. Riki, um Vertrauen in der Gesellschaft zu gewinnen, ist es von allergrößter Bedeutung, dass sie beruflich erfolgreich sind. Das schafft das Fundament für alles. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie natürlich doppelt so hart arbeiten wie die Menschen um sie herum. Sie müssen auch ihre Weisheit aktivieren, indem sie beständig Daimoku chanten. Kosenrufu bedeutet, für das Glück anderer zu beten, die Initiative zu ergreifen und dadurch einen höchsten Weg des Glücks zu erschaffen. Wenn sie Kosenrufu zum Ziel ihres Lebens machen und dafür beten, bei ihrer Arbeit Herausragendes zu leisten, um die Richtigkeit dieses Ziels zu beweisen, dann wird sich der Weg für ihren eigenen Sieg und ihr Glück öffnen. Hiroto Hiratas Augen funkelten, während er aufmerksam Shinichis Ermutigung zuhörte. Shinichi spürte deutlich, dass seine Worte Hirata erreichten. Dann begann er, die richtige Einstellung zu erläutern, die ein Leiter zum Glauben haben sollte. Der Vollmond warf sein schwaches Spiegelbild auf das Meer und man hörte, wie die Wellen leise am Strand zerrieselten. Führen Sie bitte Ihr Leben von nun an als Bezirksleiter, der mit mir zusammen für das Glück der Mitglieder lebt. Die meisten Menschen in der Gesellschaft denken, sie könnten sich ausschließlich um ihr eigenes Glück und das ihrer nächsten Angehörigen kümmern. Es ist daher keine einfache Tat, für das Glück ihrer Freunde und das der anderen Mitglieder zu leben. Um der buddhistischen Lehre willen und für Kōzen Rufu, wo sie doch gleichzeitig mit ihren eigenen persönlichen Problemen zu kämpfen haben. Tatsache ist aber, wenn sie sich wegen anderer Menschen sorgen, für sie beten und kämpfen, beweisen sie eben durch ihre Handlungen, dass sie bereits die Grenzen ihrer eigenen individuellen Angelegenheiten durchbrechen und den Weg für ihre eigene, großartige menschliche Revolution öffnen. Die Organisation wird sich verändern und entwickeln, und zwar je nach der tiefen Entschlossenheit der zentralen Person. Die Menschen werden einem Leiter folgen, der stets für sie kämpft. Doch sie werden schließlich den wahren Charakter einer Person durchschauen, die nur an persönlichem Ruhm oder Glück interessiert ist, und so jemanden nicht weiter unterstützen. Mit seinem reinen, suchenden Geist für den Buddhismus glich Hiroto Hirata trockenem Sand, der nun das Wasser aufsaugt. Shinichi Yamamoto ergriff Hiratas Hand und sagte: »Ich habe Sie zum Bezirksleiter ernannt. Wenn Sie versagen, dann werde auch ich besiegt sein. Ich übernehme die volle Verantwortung. Bitte kämpfen Sie mit Herzenslust und voller Kraft.« »Ja, ich werde kämpfen. Ich werde bis zum Ende kämpfen«, erwiderte Hiroto Hirata und drückte zur Entgegnung fest Shinichis Hand. Die Augen der beiden Männer glänzten im Mondlicht. Shinichi spürte, dass Hawaii damit gesichert war. Am Meer, das den Mond widerspiegelte, erschien ein schmaler silberner Pfad. Ohne seine Energie und seine Kraft voll einzusetzen, kann man keine fähigen Menschen heranziehen. Nur mit einer Leidenschaft und Aufrichtigkeit, die aus der Tiefe des eigenen Lebens herausströmen, kann man Menschen inspirieren und ihnen helfen, zu wachsen. Ihre Unterhaltung im Mondlicht setzte sich bis in die tiefe Nacht fort. Als Shinichi zu seinem Zimmer zurückkehrte, sprachen die anderen Leiter, die mit ihm gekommen waren, noch mit verschiedenen Mitgliedern aus Hawaii. Es war nach Mitternacht, als die Mitglieder nach Hause gingen. Danach diskutierten die Leiter mit Shinichi über verschiedene Bitten und Angelegenheiten, die sich während ihrer Gespräche ergeben hatten und die ihre Aufmerksamkeit erforderten. Am nächsten Morgen, dem 3. Oktober, sollten sie planmäßig nach San Francisco weiterfliegen. Shinichi und seine Begleiter verließen das Hotel um 7 Uhr früh. Als sie am Flughafen ankamen, warteten dort fast 20 Mitglieder, um sie zu verabschieden. Shinichi nutzte die Zeit vor dem Abflug, um eine Ansichtskarte an die Soga Gakkai-Zentrale in Japan zu schicken. Darauf schrieb er: »Wir sind nun im Begriff, nach San Francisco aufzubrechen, um unsere Ermutigungsreise fortzusetzen. Bitte kümmern Sie sich während unserer Abwesenheit gut um alles.« Shinichi dachte auch ständig an die Mitglieder in Japan. Als Shinichi die Ansichtskarte schrieb, fand er sich von Mitgliedern aus Hawaii umringt, die Bücher und Karten in den Händen hielten. »Sensei, können Sie bitte als Andenken noch etwas draufschreiben?« baten sie. Er zögerte einen Augenblick lang, doch als er ihre Gesichter sah, wollte er alles tun, worum die Mitglieder ihn baten. »Ich werde etwas schreiben, wenn es Sie glücklich macht«, sprach er. Und mit einem aufrichtigen Gebet für die Entwicklung jedes einzelnen Mitglieds nahm er seinen Füllhalter und schrieb nacheinander für jeden etwas auf. Er nutzte weiterhin jeden Moment, um ihnen Ermutigung zu geben, bis er schließlich das Flugzeug besteigen musste. Shinichi und seine Begleiter verließen den Flughafen von Honolulu um 9 Uhr mit dem Flug 98 der United Airlines. Ihr Besuch auf Hawaii, der die erste Seite der Geschichte von Kōzen Rufu auf globaler Ebene aufschlug, hatte nur wenig länger als 30 Stunden gedauert. Doch während dieser Zeit ging die Sonne des Friedens auf. Mit ihr dämmerte ein neuer Morgen in der Geschichte der Menschheit herauf.